Hallo bei Börse Berlin for You, deinem Börsenpodcast.
Hallo zum Börse Berlin for You Podcast, zum Finanzbildungskanal der Börse Berlin. Unser Thema heute ist beim Sparen. Sparen oder auch Wohlstand für alle ist möglich, auch mit kleinen Beiträgen. Diese Aussage kommt auch von unserem Gast heute, Hans-Jörg Naumer von der Allianz Global Investors. Hallo, grüße Sie.
Ja, hallo und herzliche Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir haben uns ja schon ein bisschen angenähert. Ist es okay, wenn wir uns duzen?
Das können wir sehr gerne. Ich komme aus der Pfalz, da ist man sowieso ganz easy dabei, ja.
Okay, servus, ich bin der Peter. Allianz Global Investors, also die Allianz Versicherung wird vermutlich jeder kennen. Doch was macht die AGI, Allianz Global Investors sozusagen?
Ja, wir sind einer der größten Fondsgesellschaften hier in Deutschland, legen also Gelder an, sowohl von den großen institutionellen Kunden, Firmenkunden, wie wir gerne dazu sagen, als auch von den Privatinvestoren. Das heißt, bei uns ist jeder willkommen, unsere Fonds zu besparen, sei es mit Sparplänen, sei es mit Einmalanlage, sei es mit großen Beträgen, sei es mit kleinen Beträgen. Das ist alles möglich.
Ja, und damit Sie, liebe Hörer, noch die andere Stimme zuordnen können, mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio und wir haben die Ehre, die Podcast-Folgen Börse Berlin for You redaktionell zu begleiten. Also kann man sagen, du bist im Team mit einer der Chefanlagestrategen der Allianz sozusagen. Also nicht nur institutionelle Gelder werden verwaltet, privates und so auch für die Allianz selbst.
Ja, wir haben zum Teil auch Allianzgelder, die wir verwalten, gar keine Frage. Das ist auch ein Teil unseres Geschäftsmodells, aber wir sind eine eigenständige Firma im Allianz-Konzern und da bin ich ganz genau zuständig für die Kapitalmarktanalyse. Das heißt, ich stelle mir im Prinzip jeden Tag die Frage, was müssen die Anleger, Anlegerinnen wissen, damit sie ihr Geld besser für sich arbeiten lassen. Das ist die große Motivation. Da sind wir ja schon mittendrin beim Sparplan, über den wir heute reden wollen. Das ist natürlich ein kleiner Teil dessen, was wir so täglich machen.
Ja, es freut mich sehr, dass ich dich gewinnen konnte für diesen Podcast, denn von den Großen lernen, also was können wir von dir lernen, aber bist du nicht viel zu groß unterwegs? Also Allianz schiebt ja Milliarden und wir unterhalten uns dann nachher über einen Sparplan von 100 Euro.
Ja, stell dir mal vor, Peter, wenn du jetzt nach Hause gehst und überlegst, was machen zum Beispiel junge Leute, Kinder, dann sage ich, die haben ein langes, langes Leben vor sich, wird meistens unterschätzt, was die Lebenserwartung ist und die könnten schon mit ihren Eltern vielleicht gemeinsam anfangen mit einem kleinen Sparplan. Da kann man sagen, ist das nicht wenig? Naja gut, das ist für den Einzelnen sehr schnell sehr viel, da kommt enorm was zusammen. Du hast schon gesagt, Wohlstand für alle ist da möglich und ich sage ganz ehrlich, wir machen das natürlich auch aus dem Interesse heraus, weil wir Menschen für das Investment, die Investition gewinnen wollen und klar, da können wir nicht einfach so ein bisschen schnöselig dahergehen und sagen, bringt uns mal nur die großen Pötte mit Geld, sondern da ist jeder Euro sprichwörtlich willkommen und der wird bei uns professionell verwaltet.
Mhm. Und wir sind ja auch schon beim Thema Börse angelangt, also beim Sparen, Sparen. Und ist ja ganz klar, damit geht es nicht um den billigen Pizza-Einkauf im Supermarkt, sondern gleich um den langfristigen Vermögensaufbau und am einfachsten eben mit Sparplänen. So, jetzt sind unsere Hörer schon an der Börse aktiv. Es gab ja schon viele Börse Berlin for You Podcasts. Die kennen schon ein paar Begriffe. An der Börse geht's nicht nur bergauf, auch wenn das seit fast 5 Jahren so scheinen mag. Es gibt da mehrere Faktoren. Die Börse schwankt. Fachbegriff ist volatil. Und dann gibt's noch den Durchschnittskosteneffekt, Cost-Average-Effekt. Und Faktor 3 ist die Zeit, also wie viel Zeit habe ich zum Sparen. Aber starten wir mal mit diesem Cost-Average-Effekt. Wie funktioniert es, wenn ein Anleger langfristig Vermögen aufbauen will, ohne ständig auf die Kurse zu schauen?
Ja, das ist genau der Punkt. Da sind wir bei dem berühmten Durchschnittskosteneffekt und da sind wir auch schon dabei, wenn es ums Sparen geht beim Sparen. Also jeder kennt das ja, wenn er auf dem Wochenmarkt zum Beispiel einkauft, dass die Obst- und Gemüsesorten übers Jahr vom Preis her schwanken. Klar, wenn im Sommer großes Angebot ist, dann sinken die Preise und wenn dann die Bauern auf dem Wochenmarkt für den Wochenmarkt alles einlagern, kühl halten müssen, Herbst, Winter, je nachdem was es ist, wird es dann teurer. Und insofern kaufen wir also manchmal teurer, manchmal preiswerter ein und da kommt genau der Durchschnittskosteneffekt ins Spiel und der lehrt uns, wenn wir das auf die Kapitalanlage übertragen, dass es das Gesündeste oder das Beste ist, immer einen gleichen Geldbetrag zu investieren. Das heißt, die Logik ist, ich zahle jeden Monat einen Betrag X ein, sagen wir mal 50 Euro und dann bekomme ich eben einmal mehr Anteile, wenn die Kurse gefallen sind und einmal bekomme ich weniger Anteile, wenn die Kurse gestiegen sind. Und im Durchschnitt ist das dann deutlich attraktiver, als wenn ich sagen würde, ich kaufe zum Beispiel einmal im Monat immer die gleiche Anzahl Aktienfonds oder irgendwelche anderen Kapitalanlagemöglichkeiten.
Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Faktor ist die Zeit. Also wie viel Zeit habe ich quasi zum Sparen?
Je mehr, desto besser, kann ich ganz ehrlich sagen. Denn natürlich hat jeder sehr unterschiedliche Möglichkeiten oder Pläne für sein Leben, wo er Geld braucht. Und je früher du anfängst, umso besser. Das heißt, die Regel ist natürlich hier den sogenannten Zinseszinseffekt zu nutzen. Was heißt das? Ich bekomme eine Ausschüttung, ich bekomme zum Beispiel Dividenden aus meinem Aktienfonds. Die lege ich gleich wieder an, kann sie neu investieren, bekomme in Zukunft zusätzliche Dividenden aus dem wieder angelegten Geld. Und je länger das geht, desto schneller kann der Betrag dann auch steigen, desto größer kann er werden. Ich habe dir dafür mal ein Beispiel mitgebracht und ich habe drüber geschrieben, der frühe Vogel fängt den Wurm und habe einfach mal gesagt, was wäre denn gute Rendite, mit der man rechnen kann. Und ich sage so aus dem Bauch raus, historisch durchaus plausibel, eine Aktienrendite liegt bei 8%. Ich habe mir gesagt, manche wollen aber nicht unbedingt alles auf Aktien, die haben vielleicht noch Anleihen im Portfolio. Ich habe mir einfach mal eine Rendite von 6% rechnerisch rausgesucht. Und der Witz dahinter ist, stellen wir uns vor, da ist jemand gerade 20. Und der verdient sein erstes Geld und sagt, okay, davon kann ich was zur Seite legen, investiert also ab dem 20. Lebensjahr jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag. Wir haben gesagt, 100 Euro im Monat ist viel für einen 20-Jährigen, aber ich denke, die Oma kann da noch was dazugeben. Und der zahlt dann aber nur bis zum Alter 30 ein, hat also insgesamt 12.000 Euro eingezahlt, lässt das Geld aber liegen. Und dann haben wir jemanden, der sagt, 20, ich bin Springingsfeld, ich habe noch viel vor und die Modeboutiquen bieten so viel an und dann will ich an meinem Fahrrad vielleicht noch was anbauen, Urlaub fahren. Es gibt viele gute Gründe und dann fängt derjenige oder diejenige erst mit 30 an, ist dann aber dabei, die nächsten 30 Jahre, also bis zum Alter 60, jeweils jeden Monat 100 Euro anzulegen. Zahlt also statt, wie der andere das gemacht hat, 12.000 Euro, 36.000 Euro ein, das über 30 Jahre. Quizfrage, wer hat am Ende mehr?
Schätz mal.
Ja, ist schwierig.
Ich glaube, ich weiß schon die Antwort, aber ich bin mal gespannt. Ja?
Ganz weil, derjenige, der 36.000 Euro investiert hat, kommt dann auf einen Endbetrag von etwas über 100.000 Euro und derjenige, der früher angefangen, aber dann auch aufgehört hat, kommt nur in Anführungszeichen auf 96.000 Euro. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Die 4.000 Euro sind Unterschied, sind natürlich Pillepalle, denn der eine hat statt 36.000 12.000 Euro investiert, aber fast genauso viel gekriegt wie der andere, der 10 Jahre später angefangen hat. Also früh anfangen, Zinseszinseffekt nutzen.
Also lieber früher mit weniger holt mehr raus als später und mehr.
So kannst du es ganz genau sagen.
Das waren jetzt wenig Summen. Wir können ja nachher nochmal ein Rechenbeispiel machen, wo es richtig spannend wird. Wir wissen, die Rente wird knapp. Alle Jugendlichen und junge Menschen, die sagen, ach, hat noch Zeit, wenn ich das mit 40 mache, das taugt dann auch noch. Nee, fangt jetzt an, heißt quasi die Botschaft. Wir alle wissen ja, mit der Rente, das da bleibt nicht viel übrig, ihr müsst was tun. Aber die meisten jungen Menschen sagen ja, ach, Rente, das hat noch so viel Zeit. Wenn ich mal 40 bin, dann fange ich mal an. Wenn ich Haus gebaut habe und Kinder habe, dann mache ich das. Aber es wird nicht klappen, ne?
Das wird nicht klappen, weil du musst natürlich, je später du anfängst, auch immer mehr einsparen, um auf entsprechende Beträge zu kommen. Wir haben das hier mal ausgerechnet, so als kleines Beispiel. Und ich bleibe jetzt mal bei meinen unterstellten 6% Rendite. Und haben wir gesagt, da hat jemand 40 Jahre Zeit. Ist ja nicht unplausibel, ja? Geht mit 60 in Rente, fängt mit 20 an, Oma gibt was dazu. Was muss der denn sparen, wenn er 100.000 Euro haben will, über 40 Jahre jetzt in unserem Beispiel? Und dann kam er drauf, der muss roundabout 52 Euro bezahlen. Wenn er dann aber nur noch, sagen wir mal, so 20 Jahre Zeit hat, um 100.000 Euro zu erreichen, dann braucht er 220 Euro im Monat. Das ist natürlich schon ein Haufen Holz mehr, gerade wenn man sich überlegt, dass man vielleicht dann gerade in der Phase ist, wo man auch schon mal an Häuschen bauen denkt oder ein neues Auto kaufen muss, da kann das schon eher mal wehtun. Also lieber früh und dafür 52 oder roundabout 50 Euro als später und dann über 200 Euro heißt die Devise. Und ich sag dir, mir ist noch eins ganz wichtig. Ich nenne das immer gern die Selbstüberlistung. Das ist ein verhaltensökonomischer Begriff, mit dem ich immer wieder gerne auch zeige, dass es wichtig ist, dass wir uns selbst an eine Strategie sozusagen binden. Also jeder kennt es, jeder geht mit guten Vorsätzen ins Sportstudio am Jahresanfang. Ne? Man hat die guten Vorsätze gefasst und dann zahlt man hinterher noch den Beitrag fürs Sportstudio, aber geht noch einmal im Monat statt zweimal die Woche.
Ja, ja. Die Amerikaner sind ein schönes Beispiel, was du da bringst. Die sind da recht knallhart. Die Amerikaner nennen den 13. Januar schon Quitting Day, wo dann sagen, ah, da geben die meisten schon auf.
Ja, prima. Also den habe ich überlebt. Ich habe nämlich schon im November angefangen, jetzt mal endlich regelmäßig Sport zu machen. Aber bei einem Sparplan ist es eben das Schöne, du hast dich gebunden, das Ding läuft automatisch weiter und es investiert dein Geld. Und ich sage dann auch, du musst nur einmal über die Hürde springen. Das kannst du jetzt gleich im Anschluss, nachdem du den Podcast gehört hast, ja machen und sagen, so, jetzt schließe ich den Sparplan ab. Und dann kommt verhaltensökonomisch noch eins Entscheidende dazu. Wenn man das verbindet, am besten mit dem Tag, wo man das Geld, also sein Gehalt bekommt, dann ist das Geld gleich mal weg. Und dann wird nicht erst das Gehalt ausgegeben und dann sage ich so am Monatsende, jetzt tue ich noch was auf meinen Sparplan oder investiere noch schnell was und dann ist plötzlich nichts mehr da, der Topf ist leer. Nein, wenn ich es ganz am Anfang mache, dann gewöhne ich mich da dran und das Geld ist gut investiert, ich gebe es gar nicht aus. Also für mich Selbstüberlistung, ich binde mich dran zu sagen, jeden Monat mache ich was, ich mache es automatisch, ich muss nicht jedes Mal drüber nachdenken und ich schlage mir damit selbst ein Schnitzchen ein.
Ein Schnäpple, ein Schnäppchen.
Ein Schnäppchen, jetzt habe ich es aber endlich und bin dann auf dem besten Weg, Vermögen für alle, für mich zu realisieren.
Macht ja Sinn und ich glaube auch ganz wichtig, wer dann in den jungen Jahren irgendwann mal mehr verdient, gleich 50% der Gehaltserhöhung sparen und einen Teil davon auf jeden Fall in den Sparplan nachziehen, weil diese 220 Euro, was du vorhin als Beispiel hattest, im Alter, ach, wenn man im Großstadtdschungel lebt und sich die Mietpreisen anhört und andere Preise, ist gar nicht mal so leicht, sich dann noch mehr wegzusparen. Machen wir ein Zwischenfazit. Mhm. Also, wir haben gelernt, Cost-Average-Effekt. Also, egal, die Börse geht rauf, die geht runter. Irgendwann kriegst du halt mehr Einheiten sozusagen von deinem Fonds oder von deinem ETF. Dann Faktor Zeit, also so früh wie möglich anfangen. Also lieber früh mit weniger anfangen, als später gezwungenermaßen mit mehr Pflicht zur höheren Sparrate und dann die Selbstüberlistung auf jeden Fall es automatisieren, Sparplan, wenn Geld reinkommt, zack, sofort weglegen, weil man spart ja für sich selber, das vergessen die meisten, die sagen, ja, das Geld ist weg, nein, es ist ja deins, das hast du ja. Jetzt mal zum anderen Thema, sparen womit? Okay, an die Börse gehen. Wir sind auf Börsentagen ja viel unterwegs vom Börsenradio, auch die Börse Berlin ist überall mit dem Messestand vertreten. Und da trifft man immer junge Menschen und die sagen, ja, ich habe so ein ETF, MSCI, ETF und dann Bitcoin. Dann denken wir, oh, okay, Bitcoin, MSCI. Also wir dürfen hier keine Werbung machen für Produkte, aber da gibt's ja noch viel mehr. Man könnte ja auch so ein Vanguard, FTSE Welt nehmen. Aber wofür steht eigentlich dieses MSC? Und das ist ja auch nichts weiter wie eine Firma. Das steht ja für Morgan Stanley Capital International. Also man könnte es eigentlich so vergleichen wie mit Telefonen. Der eine hat ein Samsung, der andere hat ein Google-Telefon, der andere ein Huawei. Und der andere hat einen Apple. Aber womit sollte man eigentlich beim Sparplan beginnen? Okay, wir haben jetzt die Lernkurve. Mach was, aber was soll ich tun?
Also ich würde es mir da gar nicht so schwierig machen, ehrlich gesagt. Also ich würde mich da auch mit Begriffen und Produkten, Gattungen und so weiter gar nicht groß beschäftigen. Ich würde mich einfach mal fragen, wo will ich denn mein Geld für mich arbeiten lassen? Und dann gibt es für mich zwei ganz große unterschiedliche Kategorien. Das eine sind die Aktien, das andere sind die Anleihen. Und wenn wir uns das historisch anschauen, und das ist auch die Erwartung, die wir an die Zukunft haben, dann zeigt sich, dass Aktien bekannt ein höheres Risiko haben. Man misst es in der Volatilität, also in der Schwankung und Anleihen dadurch, dass sie ja dann zu einer gewissen Fälligkeit zurückgezahlt werden, deutlich weniger volatil sind. Und jetzt guckst du da als Anleger drauf und fragst dich ja um Himmels Willen, warum soll ich denn in Aktien gehen, wenn die Dinger so schwanken? Und wir haben ja einige Krisen auch in der Vergangenheit erlebt, wo die Märkte richtig runtergegangen sind. Ich sage dazu, ohne die Bereitschaft, mehr Risiken, also mehr Volatilität einzugehen, kannst du als Anleger keine höhere Rendite erwarten. Und das ist interessanterweise genau das, was wir auch auf der Aktienseite sehen, dass die Erwartung, Aktien bringen mehr Rendite über die Zeit, mittlere Sicht, 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht sogar länger, wird deutlich höhere Rendite als Anleihen, dass das tatsächlich auch eingetroffen ist. Und dann kann man ja eine Mischung aus beidem machen. Also so meine Faustformel ist dabei immer, je jünger, desto mehr Aktien. Also ich sage auf jeden Fall jeden, der jetzt einsteigt und so um die 20 ist. Ich sage auch Freunden, Kollegen, die gerade Kinder bekommen haben, Leute, habt ihr schon einen Aktienfonds-Sparplan? Also ich bin da ganz, ganz hartnäckig manchmal dran, weil ich sagen will, je länger, desto mehr Volatilität kannst du aushalten und desto mehr kannst du auf den Zinseszinseffekt setzen. Und wenn man dann so ein bisschen älter wird, so in die mittleren Jahre kommt, kann man ja mit einem Mischfonds zum Beispiel, der auf beides setzt, Anleihen wie Aktien, sein Geld einzahlen. Das macht das Profil deutlich ruhiger. Man schläft besser dabei möglicherweise, weil man sagt, na ja, jetzt bin ich so irgendwie Mitte 40, Anfang 50, bereite mich auf einen Renteneintritt mit, sagen wir mal, 67 oder sowas vor. Da bin ich schon mal ganz froh, wenn es nicht mehr ganz so unruhig wird vielleicht. Aber die Faustregel ist, einfach machen. Wer mehr Rendite will, nimmt mehr Aktien. Wer sagt, ich möchte aber ruhiger schlafen und kann mit einem kärglicheren Frühstück aufwachen, auch okay, Anleihen. Oder jemand, der sagt, okay, ich möchte am liebsten beides, ein bisschen mehr Ruhe drin, aber auch mehr Rendite, mehr Pep, als ich das bei Anleihen erwarte, der nimmt mich vor. Ganz einfach und easy. Und ich denke, das kriegt man eigentlich ja überall mittlerweile bei jedem, der Kapitalanlageberatung macht, Banken, Sparkassen, Internet. Also es ist wirklich einfach mal googeln und man findet eine Abschlussmöglichkeit.
Also Zwischenfazit sozusagen, das typisch Deutsche mal durchbrechen. Also die Deutschen arbeiten für ihr Geld, statt ihr Geld für sich arbeiten zu lassen.
So kann man es ganz genau sagen. Ich finde es auch immer wieder traurig, die Deutschen tatsächlich für ihr Geld arbeiten. Das ist genau das Drama, das wir erleben. Wir haben das mal ausgerechnet, was das bedeutet. Und das war für mich nochmal richtig spannend. Also wenn man sich anschaut, die Deutschen haben eine enorm hohe Sparquote. Und dann schauen wir uns mal an und sagen, was war denn der Beitrag zur Wertveränderung, dass das Geldvermögen tatsächlich gewachsen ist. Und da sind wir mit minimalen Beiträgen unterwegs. Gleichzeitig bei der Geldvermögensbildung, also das, was wir haben an Aktien, an Anleihen, an Sparbuch, Bankguthaben und so weiter, da sind wir im internationalen Vergleich an der Topspitze. Das heißt, unser Geldvermögen wächst über die letzten 10 Jahre so circa um 4% im Schnitt. Aber der Beitrag, der aus dem Vermögen selbst kam, Dividenden, Coupons, Sparzinsen, die wieder angelegt wurden, der ist irgendwo bei 2 oder 3% Pünktchen davon. Das heißt also, wir haben einen riesen Mismatch. Die Leute tatsächlich haben ihr Geld einfach ja auf der Seitenlinie, zum großen Teil auf der Seitenlinie stehen und sollten es wirklich investieren, damit ihr Geld auch für sie arbeiten kann. Denn das wäre das Allerbeste, dein Vermögen wächst, weil dein Geld für dich arbeitet. Und im Alter kannst du dann sagen, oder ja, dann kannst du auch sagen, so jetzt aber mal richtig, jetzt will ich mal Kapitaleinkommen erzielen. Und lebt zumindest zum Teil von meinen Dividenden.
Abschluss, kurze Zusammenfassung. Unser Thema beim Sparen, Sparen oder auch Wohlstand für alle ist möglich, auch mit kleinen Beiträgen.
Das kann man nur so unterschreiben und das Entscheidende ist, es einfach tun. Podcast anhören ist klasse, tun ist das Entscheidende.
Vielen Dank, dass du dabei warst beim Finanzbildungskanal der Börse Berlin, Börse Berlin for You Podcast. Danke an Hans-Jörg Naumer. Danke.
Ja, immer wieder gerne. Und wie gesagt, dran gehen, Leute. Es tut nicht weh und ihr werdet Spaß haben dabei.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.